In unserem Thema Hilfen in der Begegnung mit falscher Lehre oder anderer Lehrmeinungen kommen wir heute Abend zur eigentlichen Auseinandersetzung mit anderen Lehrmeinungen. Es ist oft so, dass wir anderen Meinungen begegnen, als wir selbst vertreten. Es gibt, sagt man, wenn zwei Juden sich treffen, drei verschiedene Meinungen. Das kommt oft bei Christen scheinbar ebenfalls vor. Und wenn wir einer anderen Meinung begegnen, besonders wenn es eine Lehrmeinung ist, dann ist es wichtig, dass wir prüfen, ob das nun Wahrheit ist oder Unwahrheit. Nicht jedes Mal sind wir dazu verpflichtet. Manchmal ist das eigentlich nicht die Priorität. Im Moment haben wir andere Aufgaben. Aber früher oder später muss man sich schon mit anderen Lehrfragen beschäftigen. Dieses ist zwar nicht immer leicht, aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend bleiben. Er will, dass wir im Bilde sind, dass wir informiert sind. Gott will nicht unsere Verwirrung. Der Apostel Paulus will nicht die Verwirrung der galatischen Christen. Gott will, dass wir wissen. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen. Und Kriterien zur Unterscheidung sind uns auch an die Hand gegeben. Wir müssen es also wagen, einen Standpunkt einzunehmen. Und das ist genau das, was viele Christen heute nicht mehr tun können. Es ist erstaunlich, wie viele Christen nicht mehr fähig sind, eine Linie zu ziehen, eine Grenze zu ziehen. Bis hierher erlaube ich es mir noch, von Wahrheit zu sprechen. Aber darüber hinaus kann ich es nicht mehr. Und ich muss mich dann distanzieren. Das können viele Christen nicht mehr, weil sie so stark geimpft sind, von dem heutigen Zeitgeist der Toleranz. Toleranz ist eine Idee, die eigentlich vom Christentum kommt. Gott ist es, der gnädig ist. Aber er ist auch ein heiliger Gott. Und auch er zieht Grenzen. Wir müssen es wagen, einen Standpunkt einzunehmen. Der Feind, der möchte uns in der Ungewissheit behalten. Ja, in die Ungewissheit treiben. Er will die Auseinandersetzung bei einem Patt stehen bleiben lassen. Wenn er uns nicht dazu hinkriegen kann, zur Unwahrheit hinzuneigen, dann will er, dass wir einfach beim Patt stehen bleiben, tolerant sein mit anderen Meinungen. Wir dürfen aber an die Möglichkeit des Lichts glauben, denn Erleuchtung in den wesentlichen Fragen des Glaubens ist uns verheißen. Aus welchen Gründen ist nun das Prüfen wichtig? Prüfen ist einmal notwendig, weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Auf diese Möglichkeit, auf diese Ähnlichkeit weist die Schrift hin, wenn sie von Verführung überhaupt spricht. In diesen Tagen habe ich schon gesagt, Verführung meldet sich nicht als Verführung an. Verführung scheint Licht zu sein, scheint das Richtige zu sein. Und gerade deshalb muss man stehen bleiben und überlegen. Die Schrift weist auf die Möglichkeit, auf die mögliche Ähnlichkeit von Wahrem und Unwahrem hin, wenn sie von Gläubigen spricht, die in die Irre gingen. Gläubige, die das Licht hatten, die sind in die Irre gegangen. Sie zeigt dieses, wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Im letzten Gericht stehen sie vor Gott und sagen, ja, ich dachte aber so. Ja. Ich dachte, ich sei dabei gewesen. Haben wir nicht dies und das getan? Haben wir dich nicht sprechen hören in den Gassen und so weiter? Und im letzten Moment zeigt es sich, dass sie sich geirrt hatten. Das zeigt also, dass Wahrheit und Unwahrheit einander sehr ähneln können. Selbst heißt es in Matthäus 7, wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten, in diesem Namen Dämonen austrieben, vielleicht in Anführungsstrichen, in diesem Namen Kraftwirkungen hervorbrachten, Hungrige, Durstige, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene versorgten, nach Matthäus 25, oder gar dieselbe Bezeichnung wie wahre Jünger trugen und auch dieselbe Hoffnung auf denselben Bräutigam hatten, ebenfalls Matthäus 25. Die Schrift spricht von dieser Ähnlichkeit von Wahrheit und Unwahrheit, wenn sie von einer Gnadengabe der Geisterunterscheidung spricht. Wozu denn diese Gnadengabe? Oder wenn sie erzählt, wie der Verräter Judas bis zum letzten Tag von den Mitaposteln unerkannt blieb. Man wusste das nicht, dass er es war. Er sah so aus wie ein echter Jünger. Oder wenn sie eröffnet, dass Satan sich in einen Boten des Lichts verwandeln kann, dass auch er die Schrift zitieren und angeblich für die Sache Jesu sein kann und dass auch falsche Lehre Christus bezogen sein kann. So in Matthäus 24. Sogar die Anthroposophie, die eine echte Irrlehre ist, ja eine andere Religion, spricht von Christus, ja. Kann christozentrisch sein, aber es ist nicht der biblische Christus. In Philipper 1 erwähnt Paulus Kollegen von ihm, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Darüber ist er sehr traurig. Er freut sich, dass Christus verkündet wird, aber er freut sich nicht über die Absichten. Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches wirkte, durch die Verkündigung des Evangeliums dann zum Glauben kam, getauft wurde und starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber doch heraus, dass er unecht war. Aber wer hätte das gewusst, bis er den Mund auftat und Petrus hört da erstaunliche Dinge. Es zeigt sich dann doch mit der Zeit, dass er unecht war. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, im Alten Testament, die aber in verkehrter Weise ausgelöst wurde, den falschen Gegenstand hatte. Nicht alle Freude im Volk Gottes ist also echte Freude bzw. richtige Freude. Sie kann wirklich sündig sein, auch wenn Gottes Kinder froh sind. Das Falsche kann also augenscheinlich für Christus und für die Bibel sein und kann scheinbar richtig sein. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Es kann sein, dass ein falscher Lehrer oder jemand, der eine solche vertritt, wirklich mit der Schrift kommt. Heute Nachmittag sprach jemand davon. Ja, von der Schrift her zeigen sie auf so und so. Dann ist die Frage, von welchen Schriftstellen? Wie sieht das aus? Wie gehen sie mit den Schriftstellen um? Da muss Petrus von seinem Kollegen Paulus sagen oder von seinen Schriften, dass man sie verkehrt, verdreht. Immer noch Schrift, aber es wird verdreht. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit, ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und nicht echt sein. Jakobus eröffnet uns, selbst die Dämonen glauben, und zwar Richtiges. Es gibt nur einen Gott, glauben sie. Böse Geister können sich also durchaus in der Nähe des Glaubens aufhalten, in der Nähe der Wahrheit. Das zeigt uns also, wie wichtig es ist, zu prüfen, weil Wahrheit und Unwahrheit sehr nahe beieinander liegen können. Aber es gibt noch einen weiteren Grund zu prüfen. Prüfen ist notwendig, weil es eben geboten ist. Paulus schreibt immer wieder davon, Epheser 5, Vers 17, prüft, was dem Herrn wohlgefällig wäre. Römer 12, Vers 2. Prüft, was der Wille Gottes sei. Man soll sich von der Welt fernhalten, von dem Wesen der Welt. Man soll den Leib Gott darbringen, damit man fähig ist zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Warum soll man den wissen? Weil man ihn tun soll. Man muss also prüfen. Es liegt nicht auf der Hand, wo die Wahrheit liegt und was der Wille Gottes ist. Wie das zugehen soll, zeigt uns Johannes in 1. Johannes 4, 1 bis 6. Prüft die Geister. Die Geister sind die bösen Geister, die hinter der Unwahrheit stehen. Aber die kann man ja nicht sehen. Wie soll man sie prüfen? An dem, was die Vertreter dieser Geister sagen. Man hört also, was Menschen sagen und prüft das anhand des Wortes Gottes. Immer wieder sagt der Apostel also, man solle prüfen. Und deshalb ist es wichtig. Diese Forderung setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Wer falsche Lehre hört, der ist verantwortlich zu prüfen. Wir dürfen nicht immer einfach alles hinnehmen, was gesagt wird. Es gibt solche, die falsche Lehre vertreten, aber sie bitten uns, nicht zu kritisieren, nicht zu prüfen. Man soll es einfach hinnehmen, im Glauben es annehmen. So sagt die Bibel es nicht. Natürlich sollen wir im Glauben die Wahrheit annehmen. Natürlich sagt Paulus, die Liebe glaubt alles. Aber alles von was? Das Wort alles hat in der Bibel immer einen Rahmen, eine Grenze. Es ist nicht immer alles, was es auf der Welt gibt. Haben Sie Ihren Kindern beigebracht, sie sollen alles im Teller essen? Hat die Mutter mal bei Ihnen in der Familie gesagt, als der Nachtisch dran war, hast du auch alles aufgegessen? Haben Sie dieses alles für absolut genommen? Dann würden Sie nicht mehr da sein, die Frage zu stellen. Ja? Wir meinen alles, was auf dem Teller ist. Und dann auch nicht bis zum letzten Tropfen notwendigerweise. So streng wollen wir nun auch nicht sein. Auch in der Bibel hat das Wort alles seine Grenze. Das heißt, die Bibel will jeweils im Zusammenhang gelesen werden. Und wenn es dann heißt, wir sollen alles glauben, beziehungsweise die Liebe glaubt alles, dann soll man die Verse vorher gelesen haben. Die Liebe glaubt das Wahre, sie freut sich an der Wahrheit und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Darüber freut sie sich. Das ist der Gegenstand ihres Glaubens. Aber sobald die Liebe der Unwahrheit begegnet, dann glaubt sie dieser nicht, nachdem sie sie geprüft hat und herausgefunden hat, dass sie solche ist. Also das alles von der Liebe da, vom Glauben der Liebe, ist nicht als absolut aufzufassen. Der Hörer ist verantwortlich zu prüfen, was er hört, ob es sich mit der Wahrheit befindet. Ob es wirklich Wahrheit ist. Die Verantwortung des Hörers ist nicht ausgeschaltet. Der Hörer hat nicht urteilslos zu übernehmen und der Verkündiger hat nie unurteilloses Hören und Annehmen zu fordern. Das wird aber getan. Ein dritter Grund für das Prüfen. Neue Lehrmeinungen sollten geprüft werden, weil es um die Ehre Gottes geht, um seine Wahrheit. In 1. Timotheus 3 lesen wir, solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und das bekennen wir, groß ist das Geheimnis der ehrfürchtigen Lebensweise. Gott wurde geoffenbart im Fleisch, und hier kommt das Glaubensbekenntnis der Christen jener Zeit. Gott wurde geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, von himmlischen Boten staunend angeblickt, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist die Wahrheit Gottes. Und er will geehrt werden. Und deshalb müssen wir prüfen, ob es sich mit einer solchen Wahrheit, ob es sich um solch eine Wahrheit verhält. sodann geht es um das Wohl der Gemeinde Jesu. Geprüft werden muss, weil die Gemeinde Jesu einmal auf der einen Seite bewahrt bleiben muss vor falscher Lehre, andererseits mit der wahren Lehre aufgebaut werden soll. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen guter und schlechter Lehre, damit die Gemeinde geschützt werden kann und damit sie in rechter Weise aufgebaut werden kann. Wer stellt nun die Untersuchung an? Wer prüft? Ich habe schon vom Hörer gesprochen, aber ich will das noch etwas genauer sagen. Wessen Aufgabe ist es, neue und andere Lehrmeinungen zu überprüfen? Da die Hirten die Hauptverantwortung in der Gemeinde tragen, haben diese in besonderer Weise auf Einmütigkeit und auf eine gesunde Lehre zu achten, die Hirten der Gemeinde. Sie haben die Schafe nach Möglichkeit zu schützen vor den Wölfen, die vielleicht auch in Schafspelzen erscheinen. Lehrer, Hirten, Aufseher von Gemeinden sollten dieses im wahren Sinne dieser Begriffe sein. Sie sollten Lehrer sein. Sie sollten Hirten sein. Sie sollten Aufseher sein. Aber auch jeder Christ ist hier aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Die Gemeinde ist als solche, als Gemeinde, Trägerin der Wahrheit. Wir haben es eben gelesen. Sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Sie trägt, wie die Pfeiler in einem großen Haus, das Dach der Wahrheit, das uns alle schützt, unter dem wir geborgen uns wissen dürfen. Jeder Christ ist also ein Pfeiler im Hause Gottes. Trägerin, Träger der Wahrheit. In dieser Wahrheit hat die Unwahrheit keinen Platz. Johannes richtet seine Aufforderung zu prüfen an alle Kinder Gottes. Erster Johannesbrief ist an alle Christen geschrieben, nicht nur an Pfarrer, es hat solche damals auch nicht gegeben, sondern an jeden Christen ist der Brief gerichtet. Und jeder Christ soll prüfen. Paulus schreibt ebenfalls so in 1. Thessalonicher 5. Der Brief geht an jeden Christen. Jeder Christ ist verantwortlich für das Einhalten der Auflagen in diesen Briefen. Und jeder Christ soll also prüfen, wie Paulus aufruft. Hebräer 12, Vers 15 heißt es, seid einander Aufseher. Nicht im negativen Sinne, im furchteinjagenden Sinne, sondern im wohltuenden Sinne. Wir wollen einander helfen. Dieselbe Aufgabe, die den Gemeindehirten im Besonderen zukommt, nämlich Aufseher zu sein, wird hier in Hebräer 5, 12 bei jedem Gläubigen gesehen. So ist es auch in 1. Johannes 2, wo Johannes schreibt, ihr habt die Salbung, das heißt den Heiligen Geist, und ihr wisst alle. Und im Grunde wissen wir alles, weil wir die ganze Offenbarung haben. Man weiß nicht genau, wie man dort übersetzen sollte. Aber jeder Christ hat den Heiligen Geist und ist imstande, mit Hilfe dieses Geistes, das Wort Gottes als Maßstab zu verwenden. Was ist der Zweck des Prüfens? Wenn wir Lehre prüfen, was ist der eigentliche Zweck? Was wollen wir dabei? Dieser Zweck ist ein zweifacher. Wenn wir antreten, eine Lehre, eine neue Lehrmeinung zu prüfen, dann wollen wir zweierlei herausfinden. Erstens, ob die Sache überhaupt richtig oder falsch ist, ob sie gut ist oder ob sie böse ist. Das ist das Erste. Zweitens, wir müssen prüfen, wenn sie falsch ist, wollen wir herausstellen, wie schwerwiegend das Falsche ist. Ist es eine Randfrage? Ist es eine zentrale Frage? Ist viel Irrlehre da? Ist wenig da? Wir müssen also feststellen, von welcher Art die falsche Lehre ist oder das Falsche in der Botschaft. Das Ziel ist nämlich Bewahrung. Echte Gläubige sollen nicht irregeführt werden. Sie sollen dagegen aufgebaut werden durch die Wahrheit. Und nun will ich einige Kriterien besprechen, Wir haben von einem Maßstab in diesen Tagen gesprochen. Wenn wir von Sekte sprechen, dann braucht es einen Maßstab zur Definierung. Und wenn wir Irrlehre prüfen wollen, dann braucht es Maßstäbe. Kriterien, sagen wir. Wie gehen wir nun vor? Wie wenden wir den Maßstab an? Nun, grundsätzlich ist ja das Wort Gottes der Maßstab. Und so fragen wir, wo liegt in dieser Sache, die uns hier begegnet, wo liegt in der Sache die letzte Autorität? Wer ist für den Redenden maßgebend? Und da fällt mir auf, dass auch bei den sogenannten Randfragen manchmal der Eindruck erweckt wird, als ob man selbst irgendwie ein Maßstab oder eine Autorität sein könnte. Die Frage ist, wie denke ich, was ist mir eigentlich wichtig? Ist es mir wirklich wichtig, was die Heilige Schrift sagt? Oder kann ich sogar Heilige Schrift zitieren und ich bin eigentlich die Autorität? Stelle ich bei mir selbst fest. Diese Tendenz ist bei uns allen, ist bei mir. Ich kann die Schrift zitieren, aber eigentlich projiziere ich mich selbst. Man ertappt sich dabei. Die Frage ist, was ist die eigentliche Autorität? Und wenn jemand zu mir spricht, will ich das rauskriegen. Worauf verlässt er sich? Auf wen beruft er sich? Auf was beruft er sich? Eigentlich ist dies eine zweifache Frage. Die eine Frage lautet, welche Autorität wird angegeben? Welche gibt er an? Was sagt er, ist seine Autorität? Und zweitens muss ich herauskriegen, aber woran glaubt er eigentlich? Da kommt zum Beispiel ein Sabbatist oder Adventist, nennt man sie auch, und sagt, die Heilige Schrift sagt so und so. Und im Grunde ist es nicht die Heilige Schrift, die die Autorität ist, sondern eine gewisse Frau Ellen White, ja, die dann diese Schrift auslegen soll. Das ist eine Frau, die als Prophetin galt und man richtete sich nach ihrer Auslegung, in Anführungsstrichen, ihrer Auslegung der Heiligen Schrift. Dem begegnen wir immer wieder, auch in der evangelischen Landeskirche. Da wird teuer behauptet, dass man sich auf die Heilige Schrift berufe. Aber mit einmal hört man, es wird noch ein Und dahinter geschrieben. Und die reformatorischen Bekenntnisse. Und wenn man diese liest, dann merkt man, die weichen an einigen Stellen ab von der Heiligen Schrift. So wird ein Pfarrer, ich weiß nicht, ob heute noch, aber traditionell wurde er verpflichtet auf zweierlei, auf die Bibel und auf die Bekenntnisse. Da könnte ich nie eingesegnet werden. Es geht nicht. Nur auf die Heilige Schrift, nicht auf noch eine Autorität. Da kommen die Jehovas Zeugen an die Tür und wollen beteuern, wir kommen mit der Bibel und das ist wichtig, was die Bibel sagt und so weiter. Und viele Jehovas Zeugen glauben das selbst, bis sie eines Tages merken, Junge, das steht aber nicht in der Bibel, was der da sagt. Und wenn sie wirklich Wahrheitsliebende sind, dann kann der Heilige Geist sie zur Wahrheit führen. Und wie oft ist das nicht schon geschehen? Dann merken sie, zuerst sind sie durch die Jehovas Zeugen zur Bibel einmal gekommen und haben die Bibel lieben gelernt. Und dann eines Tages haben sie gemerkt, dass das, was bei ihnen gelehrt wird, nicht ganz Bibelwahrheit ist. Und dann lösen sie sich zugunsten ihrer Treue zur Bibel, lösen sie sich von dieser Irrlehre. Gott sei Dank, wenn das geschehen darf. Wir fragen, welche Autorität wird angegeben, aber auch, welche Autorität wird eigentlich, welche Autorität wird eigentlich vertraut? Und da merkt man, dass es dann bei dieser Gruppe wenigstens dann die Watchtower-Gesellschaft in New York ist. Und da schreibt man dahin, wie sollen wir lehren, was sollen wir glauben? Und die Briefe sind sehr interessant, man kann sie lesen. Es sind einige veröffentlicht worden. Treu ergebene Nachfolger. Fast blinde Treue wird da gelobt. Aber sie möchten wissen, was sollen wir sagen? In dieser Frage, die ist uns begegnet, wie sollen wir da sagen? Was sollen wir da sagen? dann ist offenbar nicht mehr die Heilige Schrift ausreichend. Es braucht noch einen gewissen Ausleger. Das ist bei vielen Kirchen und Richtungen so. Da werden Menschen zu Auslegern aufgerichtet. Das war in Israel auch so. Da kommt man zum Rabbi und will wissen, was soll ich tun? Und da kann der Rabbi sagen, es steht geschrieben. Damit will er sagen, so sagt die Bibel. Ja, und was meint das? Was meint das, was die Bibel da sagt? Sie zitieren, es steht geschrieben, aber was meint das? Ja, Moment einmal, er schlägt vielleicht im Talmud auf und schaut nach, Rabbi so und so, sowieso hat das gesagt. Verstehe ich nicht. Was meint der Rabbi da? Schlägt er weiter auf, Rabbi sowieso hat gesagt, Rabbi sowieso meint, dass das, was geschrieben steht, dies meint er. So kann es mal auch gehen. Menschen stehen dann dazwischen, ja. Genau wie diese Hierarchie von Vermittlern zwischen uns und Gott dann stehen kann. Und man kommt dann über einige Persönlichkeiten zu Jesus und dann eventuell noch zum Vater. Nicht so. In der Heiligen Schrift darf jeder von uns unmittelbar wissen, was Gott denkt und sagt und glaubt und von uns haben will. Wir dürfen selbst wissen, der Heilige Geist ist bei jedem von uns und kann uns Licht geben. Das ist das Schöne im Christentum. Man ist nicht letztlich angewiesen auf menschliche Lehrer. Man kann Menschen befragen, aber stellt dann immer wieder fest, wo die Heilige Schrift in Wahrheit erfasst war, da brauchen sie und sich untereinander gar nicht konsultiert haben. Man kommt auf dieselben Ergebnisse. Ich reise sehr viel in der Welt rum. Und das ist für mich immer wieder ein Wunder, festzustellen, dass voneinander vollständig unabhängige Menschen denselben Jesus lieben. Und dann sage ich mir, das muss aber wahr sein mit dem Jesus. Ja. Man kommt ja selbst manchmal ins Fragen. Ist das dann wirklich so, was ich glaube? Wenn ich jetzt sterbe, werde ich wirklich zu Jesus kommen durch sein Blut? Ist er wirklich gestorben? Ja. Und dann reise ich nach Russland oder Frankreich oder Italien oder Spanien oder irgendwohin und treffe dort Leute, mit denen ich keine Berührung hatte, die ganz unabhängig einfach durch die Schrift oder einen einzelnen Boten zum Glauben kamen. Wunderbar. Die lieben denselben Herrn. Und wenn sie die Schrift lesen, kommen sie zu denselben Erkenntnissen. Leider werden wir oft falsch unterrichtet, wenn wir auf Menschen hören. Dann kommt man oft auf sonderbare Wege. Wo liegt in der Sache die letzte Autorität? Das heißt, welche Autorität wird angegeben und auf welche Autorität kommt es aber letztlich an? Kein Name unter Menschen birgt für Zuverlässigkeit. Was werden da für menschliche Namen hochgehalten? Brüder, die ihr das Wort Gottes verkündet, wir sollten es mit der Angst zu kriegen, ängstlich werden, wenn wir merken, Menschen halten uns hoch. Daran hat ein Bruder mich vor einigen Wochen erinnert. Bruder, es gibt Menschen, die halten dich für einen Papst. So ungefähr hat er gesagt. Wenn das der Fall ist, o Herr, erbarme dich. Denn ich weiß, manchmal habe ich nicht das Richtige gesagt. Ich will Menschen nicht irreführen. O Herr, bewahre mich davor. Wir bedürfen der Züchtigung als Verkündiger Gottes, damit wir nicht zu viel von uns halten. Und wir müssen manchmal ganz gründlich auf die Nase fallen und uns versprechen und uns demütigen lassen, damit die Menschen nicht so viel von uns halten. Aber der Wunsch sollte sein, Jesus groß zu machen, sodass sie auf ihn eingestellt sind und dass er von ihm viel gehalten wird. Wir alle brauchen Hirten und sehnt nach solchen, die uns den Weg zeigen könnten. Hier kann aber eine Versuchung einsetzen, sich nämlich in zu starkem Maße auf jemanden zu verlassen. Jeder von uns ist wie ein Schaf, das einen Hirten braucht. Wir brauchen Seelsorger. Und da haben Leute Seelsorger, die sind 100 Kilometer entfernt. Das ist eine Unsitte. Das zeigt aber, dass sie einen Helfer brauchen, ja? Die Hirten in der Gemeinde, wo sie wohnen, da, die sind ihre Seelsorge. Und wenn sie ihnen nicht vertrauen, dann wechseln sie doch bitte die Gruppe. Aber die Seelsorger in der Bibel sind die Seelsorger der Gemeinde, nicht Einzelpersonen irgendwo weit weg. Seelsorger sind Hirten und Hirten sind Hirten von Gruppen, von Christen, von Herden, von Gemeinden oder Gemeinschaften. Wir alle brauchen Hirten und sehnt nach solchen, die uns den Weg zeigen könnten. Aber eben hier kann eine Versuchung einsetzen, sich in zu starkem Maße auf einen Menschen zu verlassen. Fast jede Bewegung hat ihre Autoritäten. Jede menschliche Bewegung, die einen Namen bekommt, das gibt es Menschen, die irgendwelche Autorität innehaben haben. Es ist notwendig, stark und selbstständig zu werden, reif zu werden. Wissen Sie, warum die Christen in China überlebt haben? Als die kommunistische Überflutung androhte, bemerkten einige weise Christen, was auf sie zukäme. Dann haben sie sich gesagt, wir müssen jetzt unsere Gläubigen vorbereiten. Dann haben sie den Christen beigebracht, jeder müsse die Bibel studieren. Und was da in kurzer Zeit geschah, war erstaunlich. Da wurde fast jeder Christ zu einem Studenten der Heiligen Schrift. Jeder wurde selbstständig, reif. Und sie besprachen die Heiligen Schriften in Gruppen, in kleinen Kreisen. Und das war die Vorbereitung, sodass die Gemeinde in China überlebt hat. Gott tut das auf verschiedene Art und Weise. Aber dies war eine sehr gute Vorbereitung. Ich frage mich, ob das nicht gut für uns wäre. Ich frage mich nicht, ich weiß. Deshalb sage ich es auch. Lege ich es uns nahe. Wir sollten die Heilige Schrift viel lesen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sollten sie wirklich studieren. Sind Sie als Einzelchrist, sind Sie ein Studierender der Heiligen Schrift? Lesen Sie mit Stift in der Hand, mit Papier, machen Sie sich Notizen, heben Sie auf, was Sie sich notiert haben. Das können Sie auf zweierlei Art und Weise tun. Erstens, nach Texten. Bekanntlich kommt 1. Mose 26 nach Kapitel 25, ja? Auch in Ihrer Bibel? Entschuldigen Sie. Das heißt, wenn in Ihnen etwas wichtig wird in Kapitel 26, dann kommt es auf dieses Blatt. Und wenn Ihnen etwas in Kapitel 27 oder 28 wichtig wird, dann kommt das nicht vor diesem Blatt, sondern nachher, ja? Und dann kommt lange nichts vielleicht. Brauchen Sie auch keine Blätter zu haben. Ein Ringbuch ist da besser, ja? Und dann plötzlich wird Ihnen in Esra oder Chroniker etwas wichtig. Und das kommt dann nachher. Also die Reihenfolge der Heiligen Schrift bestimmt diese Notizen. Aber dann haben Sie noch einen Satz, einen Stoß von Notizen, vielleicht noch ein Ringheft, kleines oder großes. Und da heben Sie ein Blatt auf für ein Wort. Sünde oben. Und alles, was Ihnen wichtig wird über die Sünde, was Sie antreffen, können Sie da notieren. Und Sie werden staunen, was da sich ansammelt an Kenntnissen. Ja. Studieren, studieren. Und dann aber wissen, Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Und so sind Sie gewappnet. Und dann können Sie Antwort geben und können Rede und Antwort stehen, wenn Sie einmal gefragt werden. Eine weitere Frage, die wir uns stellen sollten, wenn wir einer neuen Lehrmeinung begegnen: Welche Verbindung pflegt die Person, mit der wir es zu tun haben? In 1. Korinther 15 lesen wir, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Deshalb sind Eltern, gute, treue Eltern, bemüht um die Gesellschaft ihrer Kinder. Sie wollen, dass sie die richtige Gesellschaft haben, damit die Sitten, die zu Hause gelernt werden, wenn das noch der Fall ist, Gottlob, wenn es der Fall ist, dass diese nicht untergehen, verloren gehen durch falschen Umgang. Nun gibt es Vertreter von Lehrmeinungen, deren Dogmatik oder Glaubensbekenntnisse an und für sich richtig sind. Aber mit der Zeit fragt man sich, ob da alles koscher ist. Und dann fragt man sich, wo geht er ein und aus? Dies ist die Art und Weise, wie manch eine Irrlehre auch in die Gemeinde kommt. In der Gemeinde selbst, zum Beispiel von dieser Kanzel, kann reine Wahrheit verkündet werden. Aber die Leute, die dann regelmäßig in den Gottesdienst oder in die Veranstaltung hier kommen, kommen nicht nur hierher, und das ist auch gut so. Wir dürfen Kontakt haben mit anderen Christen, nicht nur mit unseren unmittelbaren Freunden in der eigenen Gemeinschaft. Und dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Welche Konferenzen besuchen Sie? Welche Hauskreise? Welchen Kontakt haben Sie zu anderen? Was wird dort gelehrt? Da wird manchmal ganz Neues da aufgepickt und dann nach Hause gebracht. Das sind die Brücken, die oft gebaut werden, über welche dann neue Lehre, manchmal ist sie gut, es kann aber auch falsche Lehre sein, die dann ins Haus kommt. Eine Lehrkrankheit mag sich vielleicht noch im Anfangsstadium befinden, aber die Frage ist, wo ist er angesteckt worden? Eine weitere Frage, die wir uns stellen sollten, ist die Person, mit der wir zu tun haben, kontrollierbar? Mit diesem Wort meine ich nicht beherrschbar. Leider wird dieses Wort heute falsch gebraucht, durch den Einfluss aus dem Englischen. Kontrollierbar heißt, lässt er sich kontrollieren, prüfen, lässt er sich prüfen, lässt er sich auf die Nägel fühlen. Nimmt diese Person Gemeinde Jesu ernst? Jeder von uns ist ein Bruder von anderen Brüdern und Schwestern. Ein Bruder oder eine Schwester von anderen Geschwistern. Stehen wir im Austausch, lassen wir uns befragen, lassen wir uns sagen. Wie sieht das miteinander aus? Oder sind wir eigensinnig? Ich stelle fest, ich kann manchmal das Richtige sagen, aber im Eigensinn. Das deckt der Herr dann manchmal auf. Ich bin dankbar, wenn er das tut. Ich merke gar nicht, wer ich bin, sehr oft. Das brauchen wir. Wir müssen kontrollierbar bleiben. Wir müssen uns in Frage stellen lassen. Es kommt oft vor, dass nach einer Predigt jemand auf mich zukommt und mich in Frage stellt. Es kann ein junger Student sein und sagen, so und so haben Sie gesagt. Ja, ich bin nicht Ihrer Meinung. Ja. Das kann freundlich sein. Es kann hochmütig sein. Kann kalt sein, es kann warm sein. Der Stachel sitzt dennoch, ja. Beziehungsweise schmerzt es manchmal. Aber es ist gut für einen, ja. Es ist gut für einen. Manchmal ist es eine richtige Korrektur, manchmal ist es nur eine Kritik, die nicht angebracht war. Paulus spricht davon in Epheser 4. Er spricht von Verantwortlichen, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Missionare, Lehrer, Evangelisten, Hirten und so weiter. Diese sollen der Gemeinde helfen. Aber die Gemeinde, die Christen, diese sollen einander aufbauen, wie das an einem Leib geschieht. Hier sind die Finger und sie sind angegliedert an der Hand. Und die Hand ist angeschlossen am Arm, der Arm am Körper und so weiter. Und jedes wirkt zusammen. Da sagt Paulus, jedes Glied reicht dem anderen Glied dar nach Maß. Das heißt nach seinem eigenen Maß. Das lehrt er in Römer 12. Jedes Glied hat ein gewisses Maß an Möglichkeit, an Potenz. Und nach dessen Möglichkeiten reicht er dar dem anderen Glied. Wo treffen die sich? Wo treffen die Glieder sich? Beim Gelenk. Über das Gelenk hinweg. Was ist ein Gelenk im Leib Jesu? Das ist die Begegnung. Ich bin ein Glied, Sie sind Glieder. Und wir sind jetzt zusammen. Die Begegnung hier in Überholz ist Gelenk. Und die Möglichkeit zu hören, zu sprechen, ist eine Brücke, ein Gelenk ist eine Brücke zwischen Gliedern. Bei uns im Leib Jesu variiert die Begegnung. Im Leib sind die Gelenke konstant. Aber im Leib Jesu sind die Gelenke nicht konstant. Einmal begegne ich ihn, das nächste Mal bin ich in Neuwied. Morgen, ab Montag sind wir für einige Tage in Bonn. Ab Donnerstag für einige Tage in Neuwied. Und so geht's weiter. Dann begegne ich immer wieder neuen Geschwistern. Und dann darf ich etwas weitergeben und ich darf auch immer wieder empfangen. Ich sagte Bruder Küch heute Abend, ich habe wieder was gelernt. Ja? Jeder reicht da. Jeder von uns. Wir sollten kontrollierbar bleiben. Aber wenn wir nicht mehr kontrollierbar sind, dann ist Gefahr da. Eine weitere Frage, die als Kriterium helfen kann. Stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Das ist die Grundfrage. Aber die Frage ist eigentlich, in welchem Maße stimmt sie oder stimmt sie nicht mit der Schrift? Auch wenn Schrift zitiert wird, denn sie will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden, ist die Frage, in welchem Maße? Wenn man mit der Schrift vergleichen will, dann muss man aber auch die Schrift kennen. Sonst habe ich keine Schrift in der Hand. Ja. Wenn ich eine neue Lehre mit der Schrift vergleichen will, dann muss ich diese Schrift kennen. Ich muss wissen, ich muss etwas im Gedächtnis haben. Ich muss auch die Bibel einigermaßen kennen, sodass ich rumblättern kann und die Stelle finden kann, mit der ich jetzt vergleichen muss. Ich muss wissen, wie die Texte in der Schrift zusammenhängen. Jeder Teil ist ernst zu nehmen, jeder Teil der Heiligen Schrift. Ich hörte von einem lieben Bruder, der sagte, er wüsste nicht mehr, wo er in der Bibel zu lesen habe, denn er hätte schon alles gelesen. Ja. Merkwürdige Aussage. Das kam mir wirklich sonderbar vor. Ich frage mich, ob er wirklich gelesen hatte, als er las. Ja. Hat er denn wirklich schon die Schrift gelesen? Denn wenn er die Schrift wirklich gelesen hat, kann es dann ausbleiben, dass er einen Geschmack dafür bekam? Kann es dann sein, dass er nicht merkte, dass er nicht alles verstand, dass sie unerforschlich war? Wie kam es, dass er keine Neugierde hatte? Dass er nicht einen Appetit bekam, weiterzulesen und zu forschen in der Schrift? Etwas ist da krank gewesen. Wirklich, richtig krank. Wir sollten viel in der Schrift forschen, wie die Pharisäer, aber dann noch anders als die Pharisäer. Nicht nur viel forschen, sondern in rechter Weise. Jeder Teil der Schrift ist ernst zu nehmen. Deshalb kann ich nicht immer sagen, ja, aber es steht so geschrieben. Ja, es steht so geschrieben. Ist das alles, was die Bibel sagt? In der Bibel steht geschrieben, Paulus stellt die Frage an die Korinther, ist Gott an Ochsen interessiert? Was würden Sie sagen? Was sagt Jesus? Hat Gott Interesse an Ochsen? Hat Gott Interesse an Vögeln? Weiß niemand das? Sie dürfen nur antworten. Doch. Gott hat diese Geschöpfe geschaffen. Ja? Er hat Interesse an Spatzen. Er hat Interesse an kleinen Vögeln und dann auch an großen Vögeln. Er hat Interesse an kleinem Vieh und an großem Vieh. Er hat Interesse an Ochsen. Aber die Antwort auf die Frage, hat Gott Interesse an Ochsen, ist nein. Warum? Sehen Sie, wir müssen lernen, wie die Bibel spricht. Wir müssen viel gelesen haben, damit wir die Sprache der Bibel mitkriegen. Der Übersetzer, der hilft uns. In Ihrer Bibel steht das wahrscheinlich nicht so, wie ich das sagte. Deshalb ist Ihnen vielleicht das fremd, was ich jetzt sage. Hat Gott an Ochsen Interesse, Korinther? Hat er? Ja. Und jetzt? Wer hat mehr Wert in Gottes Augen? Ihr oder die Ochsen? Die Mitarbeiter Gottes, die das Wort Gottes verkünden, oder die Ochsen? Ja, und wenn er dann wirklich Interesse an Ochsen hat, Das hat er. Denn es steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul kauben, wenn er drischt. Gott will, dass er was zu fressen hat. Aber wenn Gott für Ochsen sorgt, wird er dann auch für Menschen sorgen, die Ochsen, ja, die wirklich schwer arbeiten? Das ist die Logik. Wir lernen, Schrift mit Schrift zu vergleichen. Es gibt viele Stellen, die in meinem Lichte andere Stellen lesen muss. Ich mache eine Sammlung von Stellen, die, so wie sie dastehen, nicht gemeint sind in unserem deutschen Ohr, weil sie in einem Zusammenhang verstanden werden müssen. Man merkt, im Zusammenhang will hier etwas anderes gesagt werden, als was mir unmittelbar begegnet. Da gibt es solche, die sagen, alle Menschen werden selig. Steht geschrieben. Ja. Christus ist für alle gestorben. Und Gott wird allen Menschen Gnade zeigen. Wenn man das so, nur diesen Text liest, dann kann man sagen, so steht es geschrieben, ja. Und dann baut man darauf. Da bin ich in Russland, und dann stellt man mir eine Frage, dort werden viele Fragen gestellt, das war auch gut so. Und da geht es um einen gewissen Text, wie soll die Gemeinde sich hier verhalten? Und dann sage ich, was meine Erfahrung ist, es ging um das Essen von Schweinefleisch. Ja. Und es ging nicht um Essen von Schweinefleisch, es ging um das Essen von Blut. Ja, so. Und dann habe ich etwas darauf gesagt, dass man unter Umständen das essen darf, was einem einfach vorgesetzt ist, ja, auch wenn man selbst das nicht essen würde. Und dann sagte der Bruder, der die Fragen gestellt hatte, dann darf man auch ein wenig huren, ja. Wenn man ein wenig Blut essen darf, dann darf man auch ein wenig huren, ja. Es geht um die Fragen da in Apostelgeschichte 15. Ja. Ich sagte, nein, man darf nicht ein wenig huren. Der Text sagt nicht, dass die ganze Gemeinde für alle Zeiten kein Blut essen soll. Das mag sein, dass das der Wille Gottes war, aber das sagt der Text nicht so. Aber es gibt andere Texte, die sagen klipp und klar aus, was Gott über das Huren hält, was er darüber zu sagen hat, was er davon hält. Sehen Sie, wir müssen nicht nur einen Text lesen, wir müssen mehrere Texte lesen. Und wir müssen genau lesen und uns fragen, was steht da eigentlich geschrieben? Es gibt so viele Bücher, die behaupten, und so viele Prediger, die behaupten, so und so steht es geschrieben. Nicht nur dieser Teil, der dort angeführt wird, ist Bibelwort. Jeder Text in der Heiligen Schrift ist Bibelwort, genauso wie dieser Text. Und dies ist wie eine Orange, eine geschlossene Wahrheit. Und nichts widerspricht sich. Nichts. Dies ist eine organische Einheit und alles ist, wie wenn Gott es gehaucht hätte. Wie wenn der Hauch über die Stimmbänder Gottes gekommen wäre. Ein Wort Gottes. Und ich darf es nicht auseinander dividieren. Da sagen einige Ausleger, ja, in Johannes 20 steht geschrieben, Jesus hauchte sie an. Und sagte, nehmt hier den Heiligen Geist. Und dann statt da stehen zu bleiben, lesen Sie etwas in den Text hinein. Und sagen, aha, da haben Sie den Heiligen Geist bekommen. Und dann heißt es, die Jünger wurden an diesem Abend des Auferstehungstages wiedergeboren. Zwei unbiblische, nicht legitime Schlussfolgerungen. Es steht nicht geschrieben, dass sie den Heiligen Geist bekamen. So wissen wir es auch nicht. Es steht nicht geschrieben. Es sagt nur, nehmt den Heiligen Geist. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich muss es offen lassen. Ich weiß es nicht. Ich darf nicht sagen, sie bekamen den Heiligen Geist. Zweiter Fehler. Wenn sie den Heiligen Geist bekamen, dann wurden sie wiedergeboren. Weil man, so lautet die Voraussetzung, wenn man den Heiligen Geist bekommt, dann wird man wiedergeboren. So einer sollte ein bisschen mehr Bibel lesen und jeden Text ernst nehmen. Denn die Bibel macht einen Unterschied zwischen dem Wirken des Geistes vor Pfingsten und dem Wirken des Geistes nach Pfingsten. Auch wenn sie den Heiligen Geist bekommen haben, vor Pfingsten heißt das nicht, dass sie wiedergeboren wurden. Und wenn man dann liest in 1. Samuel 10, Saul wurde in einen anderen Menschen verwandelt. Oh, das klingt wie Wiedergeburt. Folglich war Saul wiedergeboren. Das ist nicht die notwendige Folgerung. Zunächst kann ich sagen, vielleicht, vielleicht nicht. Aber diese Formulierung besagt noch nicht, dass Saul wiedergeboren wurde. Die Geschichte geht in Israel weiter. Jesaja kommt, Jeremia kommt, Hesekiel kommt. Und Hesekiel muss sagen, vom Mund Gottes aus, eines Tages kommt dieses neue Herz. Ist immer noch nicht da. Immer noch nicht da. Sehen Sie, man muss jeden Teil der Heiligen Schrift lesen und im Zusammenhang nehmen. Und das braucht Arbeit. Wie oft bin ich nicht gefragt worden nach einer Antwort? Und dann fange ich an, ich merke, es ist eine Antwort, eine Frage, die etwas Zeit braucht. Und dann fange ich an zu antworten und dann merken Sie also, das wird wohl lange dauern. Also der weiß es wahrscheinlich auch nicht. Mit einmal hört das Gespräch auf. Kein Interesse mehr. Die Leute haben es heute eilig, ja? Die sind so gewohnt, Schlange zu stehen und dann bald aber auch ihr Essen zu kriegen und sofort zu bezahlen und sofort essen zu können. Die wollen ja nicht lange warten, bis der Koch da etwas gekocht hat. Ab und zu gehen sie ins Restaurant, ja, und warten dann eine halbe Stunde, bis sie ihr Essen kriegen, ja? Aber dann haben sie Zeit. Dafür bauen sie Zeit ein. Aber normalerweise haben sie nicht Zeit dafür. Es muss Instant-Kaffee sein, ja? Es muss Instant-Mahlzeit sein. Auspacken, 2 Minuten in Wasser und schon ist die Mahlzeit da. Und dann soll es auch so im Geistlichen gehen. Und es geht nicht so. Besonders beim Heiligen Geist gibt es Fragen, die nicht in einem Text beantwortet sind. Es braucht sehr viel Studium. Sehr viel. Und wir werden uns Zeit nehmen müssen. Und da sind wir gefragt, wo liegen unsere Interessen? Wo liegt meine Liebe? Liebe ich wirklich den Herrn? Oder will ich meine Zeit für etwas anderes gebrauchen? Jeder Teil ist ernst zu nehmen, jeder Teil der Heiligen Schrift. Nicht nur ein Teil, hier oder dort. Zum Beispiel Hebräer 13, Vers 8, da heißt es, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Wunderbares Wort. Schlussfolgerung? Jesus hat Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Tote sind auferweckt worden. Er ist derselbe heute, wir sollten also dasselbe erwarten. Wissen Sie, als ich 3 Jahre alt war, hieß ich Herbert Janssen. Können Sie mir das glauben? Ja, ich hieß Herbert Janssen. Ich war dieselbe Person. Aber ich tue heute nicht alles, was ich mit 3 Jahren tat. Ich kann mich noch als kleinen Jungen sehen, mit irgendeinem Rad, das auf der Landwirtschaft da rumlag. Ja. Es hatte noch eine Stange, so eine Achse. Und mit wie viel Freude bin ich mit diesem Rad rumgekollert und rumgewandert durch die Gegend. Das war mein Spielzeug. Machte ungemein Freude. Manchmal möchte ich heute noch sowas machen, ja. Aber ich bin ein anderer geworden, sagt auch Paulus. Als ich ein Kind war, tat ich was Kinder machen. Ja? Aber jetzt, wo ich ein Mann bin, jetzt habe ich andere Interessen, mache ich was anderes. Muss ich mich immer wiederholen, um Herbert Janssen zu bleiben? Nein, ich kann auch mal was anderes machen. Und muss Jesus Christus immer dasselbe tun, um Jesus Christus zu bleiben? Muss denn Hebräer 13, 8 uns mitteilen, dass Jesus heute diese Wunder tun will? Das ist nicht, was Hebräer 13 sagt. Weil Gott derselbe bleibt im Wesen, kann er heute dasselbe tun. Aber Gott hat lange nicht immer Wunder getan. Wissen Sie, Wunder sind eine große Seltenheit in der Geschichte der Bibel. Und die geht ihr schon über einige tausend Jahre hinweg. Das Wunder kommt höchst selten in der Bibel vor. Haufenweise kommt es vor in der Zeit von Jesus und der Apostel. Aber vor dem wenig, nach dem wenig. Und Jesus ist derselbe geblieben. Genau derselbe. Wir müssen die ganze Bibel lesen. Ich gehe weiter. Eine andere Frage, was die Kriterien betrifft, ist das Heil auf dem Spiel? Ich habe Ihnen, glaube ich, in diesen Tagen von dem Studentenkreis erzählt, den wir in unserem Hause hatten. Eine Frage, die sich unter den Studenten stellte, war, was ist eigentlich das Anliegen der Bibel? Was für eine Bibel haben wir? Die Bibel ist nicht nur eine Sammlung von Geschichten oder Aussagen, die göttliche Wahrheit sind und so weiter, sondern die Bibel hat eine Einheit. Sie ist, sagen wir mit einem Fremdwort, integer oder einheitlich. Sie ist etwas Organisches. Und jetzt ist die Frage, was ist die Mitte der Heiligen Schrift? Ich habe es gestern gesagt, die Mitte der Heiligen Schrift, es dürfte gestern gewesen sein, glaube ich, die Mitte der Heiligen Schrift, der Maßstab im Maßstab, ist der Herr Jesus Christus. Und das genügt aber nicht. Heute gehe ich weiter. Was heißt das, was bedeutet das, wenn Jesus Christus die Mitte der Heiligen Schrift ist? Was macht das, was bedeutet das für die Heilige Schrift? Was war die Aufgabe von Jesus Christus? Wozu kam Jesus Christus in die Welt? Jesus Christus kam in die Welt, um zu retten. Die Verheißungen im Alten Testament auf Jesus Christus waren Verheißungen auf einen Retter. Und wenn nach Jesus Christus von Jesus Christus gesprochen wird, dann von einem Retter. Aber er war doch nicht nur ein Retter. Nein, er war auch Richter. Und weil er Richter ist, muss man von Rettung sprechen. Weil er Richter ist. Gott ist heilig. Und ab Kapitel 3 in der Bibel ist von Sünde die Rede. Und das ist bezeichnend. Zwei Kapitel und schon kommt im dritten die Sünde dran. Und ab dort ist das Thema. Sünde muss gerichtet werden. Aber die große Frage, wie komme ich von Sünde und von Gericht? Das Thema von Paulus. Sünde und Tod. Wie komme ich davon los? Und das ist das Anliegen der Bibel. Sie zeigt mir die Wolke im Hintergrund des Zornes Gottes. Das tut Paulus im Römerbrief. Nicht nur ist das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, sondern auch der Zorn Gottes vom Himmel. Aber eben im Blick auf diesen Zorn Gottes sollen wir von Rettung wissen, damit wir vom Zorn Gottes fliehen. Also der Hintergrund ist die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, das Gericht, die Heiligkeit Gottes und das Gericht. Aber dann das große Anliegen, der große Teil der Heiligen Schrift, spricht von Rettung und den Geretteten, von ihrer Zukunft. Die Offenbarung dann, wie er diese Geretteten hindurchbringt, bis zum Ziel. Wunderbares Buch, wenn sie ohne Gefahr durch die ersten drei Kapitel kommen. Sehr viele Bibelleser kommen nicht ohne Gefahr durch die ersten drei Kapitel. Sie denken nämlich, mit Kapitel 4, Vers 1 wäre die Entrückung schon dran und das steht gar nicht geschrieben. Wieder ein Beispiel davon, dass man in die Bibel hineinliest, um es dann wieder herauszulesen. Ja? Aber da hat man nicht Bibel gelesen, sondern hat seine eigenen Gedanken, nicht wahr? Wissen Sie, und sie ist nicht eine Offenbarung. Und die Kapitel 2 und 3 sprechen von Gemeinden und von ihrem Zustand, als Johannes, der Apostel, der dieses Buch schrieb, schrieb. Als er schrieb, waren 7 Gemeinden da. Und diese Kapitel beschreiben den Zustand jener Gemeinden, nicht der Gemeinde von heute. Nirgends sagt die Bibel, dass Laodicea die Gemeinde von heute ist. Nirgends. Deshalb sage ich, kommen Sie bitte ohne Gefährdung durch die ersten 3 Kapitel. Wenn Sie das tun können, dann werden Sie großen Gewinn haben von der Offenbarung. Dann können Sie es einmal so richtig sich vor Augen führen und die Größe Gottes und die Gnade Gottes mit seiner Gemeinde erleben. Dann sehen Sie, wozu dieses Buch geschrieben wurde. Ich las in einem Kommentar von einer Begegnung des Autors mit noch einem Geistlichen. Er erzählte ihm, er sei gebeten worden, einen Kommentar zur Offenbarung zu schreiben. Darüber freute sich dieser Bruder. Und dann sagte er, war wohl ein älterer Bruder, sagte ihm, das Buch der Offenbarung ist ein Hirtenbrief, ein Hirtenbuch. Es war ein gutes Wort. Das Buch der Offenbarung ist ein Brief. Ein Brief an Gemeinden. Und dieser Brief soll ernst genommen werden, bis Jesus kommt. Das steht geschrieben. Und der Brief ist ein Hirtenbrief von unserem himmlischen Hirten. An uns alle gerichtet, bis Jesus kommt. Und dieser Brief von Jesus zeigt uns, dass er seine Herde durchbringen kann. Durch eine gefährliche Natur, in der Gott Gerichte auslöst. Und durch eine gefährliche Umwelt von Menschen, die Gott Böses antun wollen und auch seine Herde. Das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Wir sollen uns bewahren lassen, wann wir lernen, den Brief, den ganzen Brief, das ganze Wort unseres Hirten zu lesen. Wollen wir uns schützen lassen vor falscher Lehre, auch wenn sie in schönem Gewand kommt. Wollen wir uns die Liebe zu unserem Hirten fördern lassen. Darauf kommt es an. Lieben wir unseren Herrn Jesus oder lieben wir unsere Meinung? Diese Frage ist mir in letzter Zeit gekommen. Lieben wir wirklich den Herrn Jesus oder liebe ich meine Meinung? Da bin ich selbst gefragt, habe ich festgestellt. Nun, ich glaube, wir können schließen für heute Abend. Ja. Wir haben etwas, woran wir kauen können. Ja. Alle von uns. Ich weiß nicht, wo Sie morgen früh sind. Manche von Ihnen kommen aus anderen Gemeinden. Gott segne euch. Und die, die hier sein werden, dann freue ich mich schon auf die Begegnung mit Ihnen. Wir wollen zusammen beten. Wir stehen auf dazu.